Na gut, dann fangen wir doch an. Also, dann sind wir bei 3.6. Ja, also Energieeigenvektor, naja, H, der Hamilton-Operator. Der entspricht ja der Energie, also das ist der Operator, der die Energie ja, repräsentiert in der Quantenmechanik. Und der hatte aber auch noch die schöne Eigenschaft, dass er die Zeitentwicklung der Zustände bestimmt. Also ja, und die Zeitentwicklung, die wir hier die ganze Zeit angucken, die nennt sich auch das Schrödinger-Bild. Ja, weil das. Da sage ich, dass meine Zustandsvektoren sich zeitlich entwickeln nach der Gleichung, die aussieht wie die Schrödinger-Gleichung für Wellenfunktionen, aber jetzt halt im Sinne von diesen abstrakten Ket-Vektoren. Ja, und da hatten wir ja schon gesehen, wenn man jetzt hier dieses H mal großzügig wie eine Zahl behandelt und das H ist halt insbesondere nicht explizit zeitabhängig, das heißt, das ist derselbe Operator zu allen Zeiten und er kommutiert mit sich selber dann natürlich auch zu allen Zeiten. Also ein typischer Hamilton-Operator ist halt die Gesamtenergie für ein Teilchen in einem Potential, zum Beispiel in einem elektromagnetischen Feld oder in einem elektrostatischen Feld, weil für mit Magnetfeld kommen wir später noch drauf. Und naja, gut, wenn ich das jetzt ein bisschen umforme, dann steht da, ich teile einfach durch IH quer. Dann steht da, die Zeitableitung ist minus I durch H quer Hamilton-Operator Psi. Und ja gut, jetzt tue ich mal so, als wäre das eine Zahl und dann kann ich das ja sehr einfach integrieren, weil dann steht da, das ist jetzt natürlich keine Zahl, sondern ein Operator. Und naja, gut, aber formal kann ich die Lösung hinschreiben als so eine Exponentialfunktion dieses Operators. Und eine Exponentialfunktion von Operator, die definiere ich durch die Potenzreihe. Und das ist dann irgendein konstanter Vektor. Und die Bedeutung ist, für t gleich 0 steht da Psi von t gleich 0 gleich Psi 0. Das heißt, Psi 0 ist Zustand, in dem Teilchen zur Zeit t gleich 0 präpariert ist. Also es ist wie in der klassischen Mechanik, ich habe eine Anfangsbedingung vorgegeben und kann dann, wenn ich den Hamilton-Operator kenne, den Zustand zu jeder anderen Zeit angeben. Und jetzt gibt es halt spezielle Zustände, weil was passiert, wenn ich hier als Anfangszustand einen Energieeigenzustand nehme, der ist zeitunabhängig erstmal, ja, weil der Hamilton-Operator zeitunabhängig ist. Energieeigenzustand das mit zum Eigenwert E. Und wir wissen, weil der Hamilton-Operator, der ist selbst adjugiert, also H Dagger gleich H, wissen wir, dass das eine reelle Zahl ist. Und ja gut, was erfüllt der, also Hamilton-Operator angewandt auf E? Ist gerade, weil das eben ein Energieeigenzustand ist, also ein Eigenzustand zu dem Hamilton-Operator, gibt das einfach nur den Eigenvektor oder den Eigenzustand multipliziert mit dem Eigenwert E. Und dann, naja, gut, jetzt mache ich mal, wenn ich zur Zeit t gleich 0 das Teilchen in einem Energieeigenzustand präpariere, dann passiert hier was ganz, ganz Witziges, weil jetzt haben wir ja hier, also aus der Lösung hier, ja, folgt dann, dieser Zeitentwicklungsoperator, der ist unitär, hatten wir ja auch. Und jetzt, na gut, jetzt ist diese Exp-Funktion, die ist einfach definiert wie für Zahlen auch, nämlich über die Potenzreihe, also 1 plus minus it durch h quer h plus 1 durch 2 Fakultät und dann das Argument Quadrat und so weiter. Und dann können Sie sehen, wenn Sie jetzt hier den Operator, die 1, genau genommen 1 Operator, da passiert mit dem E gar nichts. Wenn ich hier H anwende, kommt einfach E mal dem E raus und hier kann man zweimal H anwenden, kommt erst E und dann nochmal E, also E Quadrat. Ja, das heißt, das Psi von T, das ist einfach diese Reihe, wenn ich das H durch ein E ersetze, also 1 das schön, wie t durch h quer e Quadrat, nee, ohne Quadrat, 1 durch 2 Fakultät dann das Ganze im Quadrat und so weiter E und dann sehen Sie, das ist wieder nichts anderes als die Potenzreihe für eine ganz normale Funktion, Exponentialfunktion mit Zahlen, mit komplexen Zahlen. Und naja gut, das ist halt jetzt einfach exp, dieses Ding hier, minus it durch h quer mal e. Und das ist jetzt sehr witzig, weil jetzt gucken wir mal, was war die Bedeutung? Also wenn ich also die Bedeutung von den Operatoren, also wenn ich jetzt an Orts Wahrscheinlichkeitsverteilung haben will. Was muss ich machen? Naja, ich bilde mir erstmal die Wellenfunktion bezüglich der Observablen, deren Wahrscheinlichkeit ich will. Also diese Wahrscheinlichkeitsverteilung für die Ortsaufenthalts, ja, die Ortsaufenthaltswahrscheinlichkeit zur Zeit t, die ist halt einfach x, also der Erwartungswert der drei Ortskomponenten, der Eigenvektor der drei Ortskomponenten multipliziert mit diesem Psi von t Betragsquadrat. Und das ist jetzt hier, wenn ich mit dem Energieeigenwert anfange, ist das IT durch H quer mal E, das ist ein Exp Psi von T. Und jetzt steht das Exp einfach hier im kann auch den Strich weglassen, also der wirkt hier auf das zweite Argument vom Skalarprodukt und dann kann ich das also einfach rausziehen, weil da ist es ja linear, das Skalarprodukt für das zweite Argument. Also steht hier einfach x minus it durch h quer e ist eine Zahl. Da kann ich erstmal das Betragsquadrat bilden und dann gibt es noch eine Zahl, nämlich übrig bleibt dann ja einfach x. Sorry, hier steht natürlich e. Und das ist auch Betragsquadrat. Jetzt ist e, e, t und h sind alle reell. Und damit ist, steht hier e hoch minus i mal was Reelles und der Betrag davon ist einfach 1. Also steht hier einfach w, also die Aufenthaltswahrscheinlichkeitsdichte, die ist einfach x e Quadrat und das ist halt die Ortsdarstellung meines Energieeigenvektors. Und die ist nicht zeitabhängig. Ja, also das Einzige, was sich ändert, ist halt so ein Phasenfaktor. Und die Wahrscheinlichkeiten ändern sich nicht. Das kann ich für beliebige Observablen machen, zum Beispiel Impulseigenzustände oder sowas. Und naja, das heißt, die Energie Eigenzustände das entspricht den stationären oder Zeit, also ja, stationären. Hallo. Also zeitlich konstanten Zuständen. Ja, weil die haben zwar, ändern sich zwar mit einem Phasenfaktor, aber der Phasenfaktor macht nichts für irgendwelche Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Also die Physik ändert sich zeitlich nicht, denn die einzige Physik, die ich ja habe mit meinem quantenmechanischen Formalismus, sind diese Wahrscheinlichkeiten und Erwartungswerte und so weiter. Ja. Und die ändern sich alle zeitlich nicht, wenn ich anfangs das Teilchen in so einem Energieeigenzustand präpariert habe, ändern sich all diese physikalischen Größen nicht. Also alle Observablen, das heißt, das sind genau die Zustände, die zeitlich einem stationären Zustand entsprechen. Dann, Und warum sind die jetzt wichtig? Ups, Das werden wir später auch noch machen, wenn Sie in Atomphysik haben. Also Beispiel, das machen wir auch noch demnächst, also das Wasserstoffatom. Ja, da können Sie ja erstmal können wir fragen, wie sehen die Energieeigenzustände aus für ein einsames Wasserstoffatom? Also Energie. Für. Wasserstoffatom, ja, und da wird rauskommen, ja, wenn ich hier, ja, da trage ich eigentlich gar nichts auf. Das malt man nur immer so in so einem Termschema. Und wenn ich hier die Energie auftrage, dann stellt man fest, es gibt also der Hamilton-Operator, der ist einfach jetzt für die Relativbewegung zwischen Proton und Elektron, also die, oder man kann auch sagen, man pinnt das Proton fest, weil das so schwer ist, kann man näherungsweise sagen, das Proton ist einfach ein Coulomb-Feld für das Elektron, das im Ursprung festsitzt. Und dann hätte man sowas. Ja, kinetische Energie vom Elektron ist p² durch 2m. Und dann hat man ein Potential, das ist das Coulomb-Potential, und das kennen Sie auch hoffentlich noch. Ja, das ist die Ladung. Ja, die Ladung von Elektron ist minus e, die Ladung vom Proton plus e, also ist das Potential e². Durch 4pi Epsilon 0 mal R Betrag. Und das sind natürlich jetzt alles Operatoren. Und das kann ich jetzt versuchen, dieses Energieeigenwertproblem zu lösen. Also ich suche alle Vektoren E, die diese Gleichung erfüllen. Diese Eigenwertgleichung, wie das geht, das lernen wir ab jetzt. Nicht gleich für das Wasserstoffatom, weil das ist doch ein bisschen involved, aber nur damit man noch schon mal sieht, wozu das gut ist. Also da kommt dann raus, erstmal gibt es negative Eigenwerte und das ist irgendwie, das ist eine Konstante, die Rydberg-Konstante durch n², wo n über die natürlichen Zahlen läuft, da hat man halt sowas hier, das ist minus 1 Rydberg und das sind ungefähr 13,6 Evol, das ist der Grundzustand und dann das nächste wäre, Moment, ist das n Quadrat oder n? Jetzt muss ich mal spicken. Ich meine, es wäre n². Aber bevor ich hier was Falsches erzähle. Nee, ist schon richtig, n². Ja, das nächste ist nur ein Viertel so viel Bindungsenergie und dann 3 gibt ein Neuntel und so weiter. Und das wird hier ganz eng. Und dann gibt es noch hier oben ein Kontinuum und das entspricht aber Streuzuständen. Ja, das kennen Sie aus der Mechanik. Ja, das entspricht hier den gebundenen Bahnen in der Mechanik, das sind Ellipsen, kennen Sie vom Kepler-Problem, was ja ähnlich ist, nur dass es da die Gravitation ist, aber hat ja auch ein 1 durch R-Potential. Energie gleich 0 war aber im Kepler-Problem eine Parabel, Energie größer 0 eine Hyperbel. Also das entspricht ungebundenen Zuständen, das sind Streuzustände. Also das beschreibt, ein Elektron fliegt halt irgendwo aus dem Unendlichen in die Nähe zu einem Proton, wird von dem Proton, von der Coulomb-Wechselwirkung abgelenkt und fliegt dann weiter. Das entspricht diesen positiven Zuständen und dann gibt es halt diese diskreten gebundenen Zustände und das entspricht halt Wasserstoffatomen. Ja. Und warum? Weil das sind die stationären Zustände. Ja. Das ist halt einfach, da sitzt da ein Wasserstoffatom in einem von diesen Zuständen. Und wenn man jetzt strahlt man da jetzt irgendwie mit elektromagnetischen Wellen von außen, ja, was passiert da, wenn die Frequenz passt? Dann absorbiert das Atom ein Photon, ja, weil das ist ja die elektromagnetischen Wellen, die werden ja immer absorbiert in ganzzahligen Vielfachen von, also Energien absorbiert von H quer Omega. Und wenn das Omega gerade so eine Differenz hier entspricht, ja, was passiert dann? Also dann werden Photonen mit Energie H quer Omega N, ja, oder ja, wie mache ich das? N, M sagt man da meistens, also die so einer Energiedifferenz entsprechen. Ja. EM, wenn, also wenn ich so ein, das ist so ein Übergang, ja, wenn das EN kleiner ist als EM, dann entspricht es einer Absorption. Ja, dann kommt ein Photon mit der richtigen Energie H quer Omega NM an und hebt das Elektron aus dem Grundzustand in den ersten angeregten Zustand oder in den zweiten und so weiter. Und wenn EN kleiner ist als EM, dann bewirkt das diese Strahlung von außen, die elektromagnetische Welle, dass das wieder runterfällt. Also das heißt, dann hat man Übergang, wo das Atom von einem höheren in einen niedrigeren Zustand fällt und ein Photon abstrahlt. Ja, und das heißt, und das sind genau die Energien, die passen, beziehungsweise Frequenzen von den Photonen, die passen, und das ergibt dann das Spektrum. Ja, das heißt, ich kann jetzt vorhersagen, wie sieht das Spektrum von Wasserstoffatomen aus. Ja? Weil ich rechne mir halt diese Energieniveaus aus und dann weiß ich, das Spektrum entspricht von den Frequenzen her den Energiedifferenzen. Ja, und deshalb, das war das große Ding vom... Das war ja der Bohr, hat das ja gemacht, bevor es diese endgültige Quantenmechanik gab mit seinem Bohrschen Atommodell. Da kommt sogar dasselbe raus. Da das Spektrum, das kennen Sie, diese Balmer-Serie ist bekannt, weil der Balmer das eher einfach gemessen hat. So. War übrigens ein Schullehrer, also. Der hat das untersucht und einfach nur durch, der hat immer die ganzen Frequenzen oder Wellenlängen von dem ausgestrahlten Licht da sehr genau gemessen und das ausgetüftelt, ob es da irgendeine Gesetzmäßigkeit gibt. Und da hat er halt festgestellt, dass das irgendwie sich so... Ja, das ist ja irgendwie minus 1 Rydberg, 1 durch n Quadrat minus 1 durch m Quadrat und m sind halt natürliche Zahlen, das hat er herausgefunden. Also dass es so ein Termschema gibt und dann halt so Differenzen dann in den ausgestrahlten Wellen entspricht. Dann können Sie sich jetzt vorstellen, das kann man für alle Atome machen. oder für Moleküle oder für was auch immer. Also man rechnet dann halt immer irgendwie die Energieeigenzustände aus. Und die Energieeigenwerte. Und dann kann man halt vorhersagen, wie das Spektrum aussieht. Und jedes Element hat halt sein charakteristisches Spektrum. Da wurde zum Beispiel Helium entdeckt im Sonnenspektrum. Ja, Helium kannte man hier auf der Erde erstmal gar nicht. Da hat man aber festgestellt, in der Sonne gibt es da sowas. Spektrallinien, die zu keinem bekannten Element gepasst haben. Da hat man also gesagt, da muss es noch ein Element geben, das wir bisher nicht kennen. Das hat man ein Helium genannt, von Helios die Sonne. Und in der Tat hat man dann das Helium natürlich auch irgendwann entdeckt. Also das heißt, da kann man mit rein physikalischen Methoden neue Elemente entdecken, beziehungsweise auch gucken, was in so Sternen drin ist, indem man einfach das Licht mit einem Spektralapparat analysiert. Bin ja schon bald wieder so weit. Das Teilchen im Potentialtopf haben wir gemacht in der Übung. Was jetzt drankommt, ist ein Beispiel. Das ist ganz einfach, freie Teilchen. Ja, in der Übung habe ich es gemacht für eine, also Bewegung in einer Richtung, aber das ist egal, also das kann man gleich mit dreidimensional machen. Dann habe ich halt einfach h gleich p Quadrat durch 2m und dann sind die Energieeigenzustände. Offensichtlich alle drei P's vertauschen. Alle drei Impulskomponenten vertauschen, also gibt es gemeinsame Eigenvektoren. Ja, das war das. Vertauschen die Operatoren, gibt es eine Basis aus Eigenvektoren. Und das ist es aber auch schon, weil das ist für ein Teilchen ohne irgendeine Struktur, vor allem ohne Spin, ist das ein vollständiger Satz von Observablen und damit auch ein vollständiger Satz von Eigenzuständen. Und dann, naja gut, das entspricht halt dann der Impulsdarstellung. Also ich kann ja diese ganze Quantenmechanik in der Impulsdarstellung aufziehen. Und dann sehe ich halt, ich kann es auch in der Impulsdarstellung hinschreiben, ja, dann ist die Schrödinger-Gleichung IH quer dt. Impulsdarstellung habe ich immer Psi tilde geschrieben, ist gleich P Quadrat durch 2m, das ist der Hamilton-Operator. Und in der Impulsdarstellung ist ja der Operator PI angewandt auf Psi sehr einfach multiplizieren mit der Zahl PI. Also kann ich wieder hinschreiben, einfach die Zahlen P Quadrat durch 2m. Und dann sehen Sie, das ist genau ein Energieeigenzustand, weil das ist ja auch E. Ja, also es sind die Energieeigenzustände, Energieeigenwerte. Das sind eindeutige Funktionen der Impuls. Komponenten und halt entsprechend wie in der klassischen Mechanik für ein freies Teilchen den Impuls P Quadrat durch 2m. Ja, und dann sehe ich auch, hier habe ich eine einfache Gleichung mit ganz normalen Koordinaten, keine komischen abstrakten Vektoren und Operatoren mehr. Das hier können Sie sofort hinschreiben. die Lösung Psi von T und P ist also genau hier, wie wir es auch für die abstrakten Vektoren gemacht haben, weil es ein Energieeigenzustand ist, ist das einfach dieser Phasenfaktor x minus i t durch h quer mal ep. Psi zur Zeit t gleich 0 nenne ich wieder Psi 0. Ja, und da sehen Sie es, das ist genau das. Die Zeitabhängigkeit ist einfach nur ein Phasenfaktor. Und wenn ich da irgendwelche Erwartungswerte ausrechne, also dann habe ich oder die Impulsverteilung, also W, schreibe ich mal Tilde auch drüber, ist halt einfach ja, weil der Betrag von dem Phasenfaktor ist halt einfach 1. Ja. Und das machen wir mal in der Übung, machen wir das, da machen wir das hier zu einer gaußschen Wellenfunktion, den Anfangszustand, und gucken mal, wie entwickeln sich die Erwartungswerte für Ort und Impuls. Und da kommt natürlich raus, weil alles linear ist, die ganzen Bewegungsgleichungen in der klassischen Mechanik sind linear, und dann entsprechen die Erwartungswerte, die erfüllen dann einfach die klassischen Bewegungsgleichungen. Ja, und da kommt halt raus, dass die Impulse, die sind Erhaltungsgrößen, da ändert sich halt auch der Erwartungswert nicht mit der Zeit, wenn ich in so einem Energieeigenzustand bin. Dann ändern sich die Erwartungswerte von Erhaltungsgrößen natürlich auch nicht mit der Zeit, und x erfüllt die Bewegungsgleichung durch m noch, die Bewegungsgleichung für ein freies Teilchen. Und das rechnen wir am Donnerstag in der Übung. Alles klar, dann war es das schon für heute. Ist ja heute nur die kurze. Alles klar, dann bis Donnerstag.